wir kamen da rein und dann saß du schon so die Wand lang, Dom Perignon und der Poser Champagner schlechthin, nämlich...
Oh, Ace of Spades hier, der
Armand de Brignac.
Armand de Brignac.
Das ist schon mal der erste Punkt. Ich notiere heute, werde ich Herrn Botmann ab und zu mal eine Quizfrage stellen. Das ist schon mal ein Punkt.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Heute reden wir wahrscheinlich ganz leise, weil deine Kinder im Nebenzimmer schlafen.
Ja, es ist nett, dass du vorbeigekommen bist.
Genau, du bist Strohwitwe, weil deine Frau auf Klassenreise ist.
Und ich musste heute schon wirklich durch ganz Berlin von Friedenau in die Rehberge im Wedding und dann nach Lankwitz, das ist so einmal quer durch. Ich wollte nicht mehr irgendwo hinfahren.
Das ist okay. Und da wir nächste und übernächste Woche ja Ferien haben und ich bin in Spanien und wir haben sowieso so wenig Folgen gehabt, wegen Corona und so, habe ich gedacht, wir machen das jetzt. Und dann Freitag treffe ich noch den Sascha, dann kann ich 2 Folgen mit in die Ferien nehmen und dann können wir ordentlich publizieren. Aber einen Würfel habe ich trotzdem mitgebracht.
Ja, das ist gut. Ich hätte auch einen gehabt.
Ach so, ja, alles dabei. Ich habe so ein kleines Schmuckkästchen mit allen Kabeln und einem Würfel. 3.
Eine 3. Eine 5.
Hast du Heimrecht und fängst an.
So gehört sich das. Ich schenke dem Felix was Klassisches ein, und zwar L'Hirsch Barsch aus 1999, Pauillac Bordeaux.
Sehr schön, danke schön.
Cheers. Cheers. Oh, der war nicht laut genug. Ich hatte totalen Stress. Mhm. Ich hatte einen Wein vorgesehen. Schon für das letzte Mal, als wir dann Doppelfolge produziert haben, dann habe ich ihn wieder in den Keller gepackt, konnte den erst so 1-2 Stunden vor der Aufzeichnung aufmachen, weil ich, wie gesagt, ein bisschen in Berlin unterwegs war. Und dann...
Kork.
Na, nicht Kork, aber irgendwie nicht gut. Also vielleicht ein Korkschleicher. Oder es ist halt auch einfach nicht gut, das weiß ich nicht. Das war 2015 gewesen und das ist ja manchmal schon auch ein bisschen warm. Also es wirkte so sehr reif schon.
Okay.
Und ich war da sehr unschlüssig. Es wäre Riesling gewesen, weil ich zeigen wollte, dass ich auch Riesling kenne. Leider hat er überhaupt gar nicht gestrahlt. Da habe ich gedacht, den kann ich Felix noch nicht mal auf den Mittwoch einschenken, das geht nicht. Und dann bin ich in die Eichhörnchenfalle getappt. Ich habe meine Nüsse zu gut von mir versteckt. Ich finde die jetzt nicht mehr. Und hier in meinem Hauskeller habe ich tatsächlich gar nicht so viel gehabt, was ich dir einschenken hätte wollen oder können. Deswegen trinken wir jetzt das.
Ich bin ja auch in meiner Cellar-Tracker-Erfassung wirklich so weit gegangen, dass ich in meinem Schrank zu Hause jedes einzelne Fach als Location bei Cellar Tracker angelegt habe. Glücklicherweise kann man dort Regalfächer anlegen, sodass ich wenigstens da dann weiß, in welchem Regal ich suchen muss, weil ich habe auch schon eine halbe Stunde den Schrank ausgeräumt und wieder eingeräumt, um was zu finden. Damit ist jetzt zum Glück vorbei. Mehr als 30 gehen nicht irgendwie auf ein Regal. Dann muss ich nie mehr als 29 Flaschen rausräumen.
Du bist ein kluges Eichhörnchen.
Aber aus Schaden klug.
Ich habe verschiedene Sachen, über die wir reden müssen oder über die ich reden möchte. Ich will damit starten, so einen ganz kurzen persönlichen Einblick auf unsere Champagnerprobe, die wir hatten, weil das für mich eine sehr beeindruckende Veranstaltung war.
Es war eine einmal im Leben Veranstaltung,
ja,
oder? Also nicht nur für dich, auch für diejenigen, die da waren, die schon vieles erlebt haben.
Ich war nervös, weil ich noch nie 24 Schaumweine in der Güte mit so einem Probenpublikum verkostet habe. Das wirkt ja auch ein bisschen einschüchternd. Also auf mich wirkt das ein bisschen einschüchternd, wenn man dann Gerd Eichelmann gegenüber sitzt und dann traut man sich am Anfang ja vielleicht nicht so direkt zu sagen, ach, das schmeckt jetzt nach so und so. Man so ein bisschen gehemmt. Ich fand aber, es war total nett. Also man hatte überhaupt nicht das Gefühl, man kann sich zu Wein äußern, wird dann so abgewatscht und abgestraft. Das stimmt ja überhaupt gar nicht, es schmeckt ganz anders. Mhm. Ich fand es war ganz offen, es war ein ganz netter Diskurs. Angenehme Verkoster um mich herum, wirklich ganz toll. War eine super Abfolge. Großes Kompliment an dich, der Geistesblitz, das von den Winzern machen zu lassen. Genial, damit ist man da voll raus, rumraten zu müssen, warum mit dem und dem. Das war toll. Es war ein bisschen verschwenderisch. Also wir, ja, ich fand am Ende, als ich nach Hause gegangen bin und ich geguckt habe, wie viel da noch in diesen Flaschen drin sind, dachte ich mir, boah, ey, diese ganzen großartigen Champagner und jetzt können die gar nicht so zu Ende zelebriert werden. Aber das ist dann wahrscheinlich was, was so sein muss.
Wir waren 14 Leute, haben so eingeschenkt, also wir haben nicht 5 CL ausgeschenkt. Teilweise waren wir ein bisschen geizig sogar. Mhm. Aber also, dass in einigen Flaschen echt noch 0,3 Liter drin waren. Aber insgesamt haben wir aber auch ganz schön viele leer gemacht. Und da waren halt auch etliche Magnums dabei. Und da manchmal ging es halt nicht anders. Die Weine gab es dann halt nur noch in der Magnum. Oder ja. Es gibt sie grundsätzlich nur in der Magnum. Das ist natürlich dann ein bisschen krass, vor allem wenn du noch Stillweine zum Essen trinkst.
Ja. Der Salon war zuerst leer. Das war eine Magnum. Das war großartig. Man konnte da, finde ich, gar nicht so eine Reihenfolge bilden. Das war ja auch nicht der Sinn und Zweck der Probe. Mhm. Jeder hat so seine Favoriten ausgewählt. Aber es war wirklich total toll. Wir haben da Masetto getrunken als Stillwein.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden. Also das habe ich persönlich wirklich nicht verstanden. Das mochte ich nicht.
Wir haben Sascha ein bisschen eine harte Zeit spendiert, Gerhard und ich, weil er saß genau zwischen uns und so, wo Gerhard... Also ich war in der Meinung, dass das wirklich nicht gut war. Und Sascha mochte das, glaube ich, ganz gern. Aber wir mochten das wirklich wenig. Ich habe keine Trinkerfahrung dazu beisteuern können, aber Eichelmann hat halt fast jeden Jahrgang davon irgendwie schon getrunken und hat auch einiges sogar immer noch im Keller aus den frühen Zeiten, aus den 90ern oder sowas, wo das ja noch nicht ganz so teuer war. Mhm. Das reift auch nicht gut. Aber 16% Alkohol. Also wenn alles gut gegangen ist, haben wir jetzt schon eine Folge über die Probe gemacht mit Sascha und ich wiederhole mich jetzt, aber das macht ja nichts, das kann man ruhig mal sagen. 16% Alkohol ist echt schwierig. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum der Wein 100 Punkte hat. Also nein, die meisten 100 Punkte Weine, die ich bisher in meinem Leben trinken durfte, die hatten nicht so polarisierende Eigenschaften.
Nein. Und ich fand es spannend, das wurde mit dem Essen nicht besser.
Klassischer Fall, finde ich. Lag auch im Essen. Hm. Also wir hatten ja ein geschmortes Stück vom Kalb, mhm, so aus der Schulter, so was mit richtig mit viel, wie heißt es, Kollagen, mhm, dazwischen, also so richtig lang geschmort. Das ist dann schon auch sehr cremig und dann eine Soße, die, glaube ich, mit viel Butter aufmontiert, mhm, war. Das war aber sehr viel Fett. Und da gibt es ja die goldene Regel, dazu musst du wenig Alkohol und viel Säure. Deswegen ist Pinot und Bordeaux so gut dazu. Die haben so 12, 12,5, 13, mhm, und immer eine ordentliche Säure. War nicht so gut. Ja, ich fand es auch nicht gut. Ich war, glaube ich, derjenige, der am wenigsten davon getrunken hat. Wir hatten ja 3 Flaschen. Bei 14 Leuten ist das wirklich ein gut gefülltes Glas pro Nase. Und ich habe da nur, weiß ich nicht, ein halbes maximal getrunken. Mhm.
Dann nahm man sich lieber noch mal ein bisschen von Champagner. Konnte man ja auswählen, was man dann noch mal hätte.
Ja, wobei ja auch ein mit Verkoster noch einen Ausson mitgebracht hatte, der wirklich toll war. Also wir hatten noch einen richtig guten Bordeaux.
Der Ausson war ja sehr schön.
Traum.
Ein toller Bordeaux, muss man wirklich sagen. Zum Thema viel Alkohol im Wein möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Ich war bei einem Griechen essen. Es war recht zufällig. Eine Freundin hatte Geburtstag und hat spontan gesagt, kommt, wir gehen essen in Schöneberg. Und ich kannte das nicht. Das ist aber wohl ziemlich bekannt. Das ist eine griechische, so eine Taverne. Mhm. Und nach 9 Uhr kannst du da nicht mehr essen und dann ist da Club. Mhm. Und wir kamen da rein und dann saß du schon so die Wand lang, Dom Perignon und der Poser Champagner schlechthin, nämlich...
Oh, Ace of Spades hier. Der
Armand de Brignac.
Armand de Brignac.
Ui, das ist schon mal der erste Punkt. Ich notiere heute, werde ich Herrn Botmann ab und zu mal eine Quizfrage stellen. Das ist schon mal ein Punkt für ihn. Armand de Brignac. Ja. Ich war so, krass. Da guckst du mal in die Weinkarte. Und es war eine total schön zusammengestellte Weinkarte, klassische Sachen, aber auch ein bisschen unbekanntere Sachen, fair bepreist und das Essen war sehr, sehr gut. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gut griechisch gegessen, war top. Und da habe ich gedacht, naja, komm, dann bestellen wir eine Flasche. Und das war ein Manko an der Weinkarte, keine Jahrgänge, keine Alkoholangabe. Und dann habe ich einfach so was bestellt, ich wollte jetzt auch nicht ewig rumfragen, Asiatico Hatsodakis.
Ja.
Also, ja, oh, das habe ich noch nie getrunken, das will ich mal probieren, wo, wenn ich hier. Und dann kam es und es passte zum Essen wunderbar. Wir waren 4 Leute, die Flasche war ruckzuck leer und irgendwann gucke ich da hinten drauf, 15 Alkohol.
Ja.
Und es war aber so, dass man hat schon gemerkt, das ist kräftig, aber das passte so gut. Und ich glaube, wenn es dabei gestanden hätte, ich hätte es nicht bestellt.
Ja.
Ich glaube, wenn es da gestanden hätte, 15%, ich hätte es nicht bestellt. Und ich bin total glücklich, dass ich es bestellt habe. Das soll jetzt kein Kaufbefehl sein, kauf dir 15% Asiatico von Hatsudakis, weil wenn wir den vielleicht eine Stunde länger getrunken hätte und der warm geworden wäre und nichts zum Essen, hätte uns der vielleicht nicht geschmeckt. Aber an dem Abend, zu dem Moment, war das so der perfekte Wein. Das hat mich voll gefreut. Und da habe ich mir leise gedacht, ach, wie schön, dass die Weinkarte so ungenau war. Ich hätte das sonst nicht bestellt, glaube ich. Das war wirklich nett.
Gut, 15 Alkohol ist eine Grenzregion.
Ja,
ne?
Wirklich.
Ja.
Und das hat der Wein ganz gut weggesteckt. Manchmal schaffen Weine das ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch von Pegau mal so ein Riesenmonster mit wahrscheinlich 16,5 Alkohol. Der hat das auch ganz gut verdaut, muss ich sagen.
Ganz gut, ja.
Ja. Ob er mit 2 weniger nicht besser gewesen wäre, darüber lässt sich streiten, aber so, weiter im Quiz. Herr Botmann, welche Region in Deutschland hat, ich glaube im letzten Jahr, ein rotes GG mit aufgenommen und wird diesen Herbst das erste rote GG überhaupt zeigen?
Die Mosel, das ist der von Maximin Grünhaus, der Pinot GG.
100 Punkte, Mann, also heute hast du einen Lauf. Welches ist denn jetzt das letzte VDP-Anbaugebiet ohne rotes GG?
Ohne rotes GG, das muss schon die Nahe sein. Ne?
Ja. Und ich glaube, die wollen auch keins.
Ja, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, die können das auch nicht so gut mit den Roten. Die hätten dann, glaube ich, das Problem, dass sie nur ein Mitglied haben, das wirklich gescheiten Rotwein macht und dann ansonsten die Gebietsspitze nicht im VDP ist. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie immer noch keinen Weißburgunder GG machen, obwohl sie in der Fläche mehr Burgunder als Rieslinger stehen haben, weil sie da wirklich nicht die Besten sind. Die Besten sind alle nicht im VDP. Während sie im Riesling echt ziemlich alleine die Show rocken. Also klar, gibt 2, 3, die auch sehr, sehr gut sind, aber beim Burgunder ist es krasser.
Jetzt auf die Nahe bezogen. Und da habe ich mir eine Frage gestellt, die kannst du mir bestimmt beantworten. Wie legt man da jetzt fest, wer da das erste GG launcht?
Der Regionalpräsident. Nee, der darf ja auch alle anderen Regeln brechen. Nein, das ist an der Mosel, glaube ich, einfach so, dass andere hätten das auch gekonnt, wenn sie gewollt hätten. Das große Problem erstmal ist, dass an der Mosel die Spätburgunder bis auf in Grach nicht in den GG-Lagen wachsen. Die guten Spätburgunderlagen sind nicht zwangsweise gute Rieslinglagen. Das ist eigentlich immer so. In anderen Bereichen wird es nicht so gehandhabt. Also in der Pfalz ist das ja immer eine Doppelvergabe. Aber in der Mosel ist es schon so, Grach ist eigentlich auch als Rieslinglage, also Himmelreich und Domprobst, gar nicht so gut, weil das sind gar keine Schieferlagen. Also das ist wenig bekannt, aber die Grachenlagen sind sehr tiefgründige Böden und da gibt es irgendeine Falte in der Erde und da ist tatsächlich kaum Schiefer. Der Brauneberger Mandelgraben ist quasi die Rückseite der Juffer. Da haben vor 20 Jahren noch Kartoffeln gestanden und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das ist tatsächlich so, wobei es auch 25 Jahre sein können, weil die Geschichte erzähle ich schon 5 Jahre. Also, ja, aber ganz generell, das ist da hinten zum Richtung Tal, der Lieser ist das dann. Das sind so der berühmte Spätburgunderlagen. Und deswegen haben sie vielleicht noch Schwierigkeiten oder werden sie auch Schwierigkeiten weiter haben. Denn ich glaube, Grünhaus macht das ja aus seinen eigenen, aus seinem Hausberg da, aus den 3 Hausbergen.
Apropos Hausberg, es wird was Spannendes geben aus der Pfalz. Und zwar Das Weingut Odinsthal bekommt einen Weinberg verpachtet, das absolutes Juwel ist. Und zwar den Hausweinberg des Weinguts Schneiders in Herxheim. Mhm. Ein echter Klo mit Kirchenmauer drumherum im Ort. Da hat es unfassbare Pfälzer Spätburgunder draus gegeben. Und dann ist das Weingut eingeschlafen und richtig vor die Hunde gegangen, muss man sagen.
Ja.
Da sind keine Weine mehr von Rang und Namen entstanden. Dann lag das brach und wir Pfälzer haben vor allem um diesen Weinberg krass geweint. Und der ist jetzt Odinsthal zugeschlagen und ich denke, die werden da ein Pinot Gigé machen. Da bin ich mal sehr gespannt.
Oh ja, schön.
Auf deren Lesart, wie die damit umgehen. Und ich freue mich auch, dass dieser Weinberg wieder eine Bühne bekommt, weil der ist wirklich einmalig. Da können wir mal gespannt sein. Vielleicht noch eine Sache zum Weinmarkt-Massaker. Ich habe durch Zufall im Internet gesehen, Lidl Frankreich hat vor ein paar Wochen Bordeaux gelauncht für 1,89 die Flasche. In der Aktion, Zahl 4, krieg 6, umgerechneter Preis, 1,89 die Flasche.
Tja.
Da weißt du Bescheid.
Das ist dann ja, ein Fassweinpreis wie spanischer Sektgrundwein.
Ja.
Ja gut, aber der Wein ist im Land, in dem Fall sowieso. Ne?
Ja,
ist nicht einfach, wird nicht einfacher.
Da dachte ich mir auch, wow, also das ist mal eine Ansage, ne? 1,89. Wenn ich hier nebenan zum Bütchen gehe, gut, das sind jetzt keine Supermarktpreise, und dann eine Flasche Wasser kaufe, die kostet mich da 2 Euro. Ja, also 1,89 ist wirklich da fällt dir nichts mehr zu ein.
Da verdient keiner mehr.
Nee, da verdient wirklich keiner mehr. Das ist abgefahren. Und Cotiron war auch dabei, das war irgendwie 6 Cent teurer oder so im Angebot. Also das ist schon wirklich hui.
Ja.
Da sollte die Reise lieber nicht hingehen. Was sagst du denn zum Wein hier?
Ich finde ihn ganz gut.
Ja.
Ich finde ihn ganz gut. Also der hatte von Anfang an so einen ganz lustigen, leicht animalischen Touch in der Nase dazu. Mhm. Relativ viel Holz. Am Gaumen hat er auch meiner Meinung nach relativ viel Holz. Die Frucht ist ein bisschen diffus. Also er ist so ein ganz bisschen belegt, deswegen ist er nicht so richtig groß. Aber er ist angenehm zu trinken. Und eine schöne warme Aromatik, so eine rotfruchtige, vielleicht so ein bisschen. Also in der Nase ist das Holz sehr dominant, da habe ich keine Ahnung. Aber so am Gaumen erinnert das vielleicht so ein bisschen auch an so eine Walderdbeere, was mich dann auf so eine Fährte führen würde. Das müsste man mal überlegen, oder das muss ich nochmal überlegen, ob ich dem Weg dann weiter folgen will. Anständige Säure. Alkohol ist, glaube ich, nicht so ganz unauffällig. Ich glaube, wir sind hier auch eher bei 14 als bei 13. Aber das passt so ganz gut. Dann so eine ganz schöne Bleistiftspäne, schmürgelige Phenolik, die mir wirklich ganz gut gefällt. Er könnte ein bisschen komplexer sein, weil das sind die beiden dominanten Themen, so ein bisschen ja, Zigarrenkiste, Bleistiftspäne, so diese Art von Holzgeschichten und dazu eine etwas gekochte Frucht. Gekocht ist allerdings nicht ganz so richtig diffus. Der Unterschied für mich ist hier, dass ich nicht so eine kompottige Intensität habe, sondern dass ich wirklich eher nicht so eine knackige, klare Frische habe, sondern eher so ein bisschen wie so eine etwas angedätschte Erdbeere. Die muss nicht zwangsweise süßer sein. Die ist vielleicht auch einfach nur in der Aromatik nicht ganz so präzise. Das ist eher so das Thema. Bei so einer Walderdbeere denke ich halt als erstes an Grenache von der Aromatik her. Dafür ist er aber vielleicht fast ein bisschen zu dezent.
Ja.
Also dafür fehlt die Power.
Ja.
Und wir sind da weiter nördlich als im Grenache-Land.
Ja.
Ja, das ist mir einfach so vom, das Holz ist ja noch so präsent. Also älter als 4-5 Jahre kann ich mir das jetzt erst im Moment nicht vorstellen.
Ist deutlich älter.
Ja? Mhm. Okay, dann hat er einfach sehr, sehr viel Holz gehabt. Ja, dann passt das vielleicht auch wieder mit. Dann ist die Frucht vielleicht auch einmal wieder
genau, die Frucht Reife kommt von der Reife, ja.
Ach so, guck mal, dann ist es das. Ja, dann stehe ich da einmal nur auf dem Schlauch, dann nehme ich das zurück sozusagen. Ja, mehr ist gerade nicht so.
Gut, ich hole mal.
Ja.
Tada!
Ach, wie witzig. Warum klingelt da jetzt gerade was bei mir? Le Sparge, Chateau Le Sparge Pouillac, weil ich noch so Prowein probiert habe und ihn gut fand, den 21er. Die Union de Grand Cru war mit ihrem relativ bekannten Tasting, das früher immer außerhalb der Prowein stattgefunden hat. Da musste man extra in die Stadt fahren. Diesmal auf der Weinmesse. 99, gar kein so schlechtes Jahr.
Genau, auch kein Riesenjahr.
Nee, aber ich habe ein paar ganz gute 99er getrunken. Nicht schlecht. Aber schon leer, oder hast du dekantiert?
Nee, ich musste, das war ein Korkmassaker.
Ach so.
Ich, genau, ich musste ihn dekantieren.
Ja, gefällt mir gut. Also das war ja 99 auch noch total bezahlbar, oder?
Ja, ist auch jetzt noch nicht unbezahlbar. Also wenn man noch was bekommt, ist ja dann eher so die Frage, wo bekommt man noch was? Bei so um Huni. Das kommt aus dem
99er.
Für den 99er,
und
genau.
Und die aktuellen Jahrgänge?
Nicht, wahrscheinlich auch so.
Ach so, okay, alles klar.
Müsste jetzt nachgucken.
Ja.
Habe ich nicht gemacht.
Sehr schön.
Ja.
Sehr gut. Wir machen das jetzt in diesem Fall mal so, würde ich vorschlagen, dass du einfach rausgehst und nicht ich, weil warum erklären wir gleich den Hörern?
Alles klar, ich gehe in die Kitchen.
Ich hole dich dann wieder. Ich erzähle den Hörern nämlich auch gar nichts. So, wir legen los.
Die Gläser sind nicht schwarz.
Genau, weiße Gläser. Hier wird jetzt gerade gleich alles anders. Ich muss das alles ein bisschen erklären. Ich habe deswegen auch den Hörern gar nichts erzählt.
Ich muss einen anderen Stuhl nehmen. Ja.
So, Tabubruch. 135. Folge oder so, das erste Mal keine schwarzen Gläser. Aber das hat einen Grund. Der Podcast heißt ja Blindflug und nicht Ärger den Flo.
Danke.
Und für das, was wir hier vorhaben, wären schwarze Gläser jetzt, glaube ich, kontraproduktiv. Ich werde jetzt eine ganze Menge über die beiden Weine, die ich dir eingeschenkt habe, in durchsichtigen Gläsern erzählen, damit du überhaupt eine Chance hast, vernünftig was zu machen. Du hast zwei Weine im Glas und die sind Zwillinge bei der Geburt getrennt. Heißt, eine Ernte, eine Pressung, ein Most, einmal sedimentiert und dann auf zwei Tanks verteilt. Auf zwei identische Tanks.
Identische Tanks.
Identische Tanks. Und von da an unterschiedlich produziert. Du sollst sie verkosten und sollst überlegen, ob du Unterschiede geschmacklich wahrnimmst. Versuch nicht herauszufinden, was da gemacht wurde. Davon hast du noch nie gehört. Was ich dir da erzähle nachher, das, ja.
Okay, also
die Unterschiede sind im Prinzip riesig groß oder marginal. Das ist einfach nur verwirrend. Einfach, da macht man einen Haken hinter. Sag nicht, das schmeckt so gemacht, das schmeckt so gemacht. Keine Chance. No
keine
fucking
Chance.
Way.
Okay.
Absolut.
Das ist schon mal super.
Genau.
Also man sieht einen farblichen Unterschied schon. Rechts ist dunkler als links.
Also rechts ist Wein 2 in diesem Fall, sagen wir mal so, ne? Und links ist Wein 1. Ja. Kann ich jetzt gar nicht so sehen. Aber es kann sein. Und nachdem du das gemacht hast, nachdem du überlegt hast, ob du Unterschiede schmeckst, wie du die bewertest, also was dir besser schmeckt, kannst du auch nochmal überlegen, ob du vielleicht eine Idee hast, wo das herkommt und was für eine Rebsorte das sein könnte und welches Jahr. Das kannst du dann ja ruhig dann machen. Ist aber wichtiger ist mir, dass du mir so ein bisschen erzählst, wie dir das eigentlich schmeckt. Ich muss auch mal probieren. Gut. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen im Wine Enthusiast. Die Headline heißt Artificial Intelligence oder AI can identify wine 100% of the time. What now? Ging es um eine Forschung? Ich werde den Artikel verlinken unter in den Shownotes für die, für die Folge. Ich kann ihn natürlich nicht vollständig vorlesen aus Copyright-Gründen. Aber es geht um eine Schweizer Studie, die Forscher, die diese Studie angefertigt haben, haben Weine aus Bordeaux sich geschnappt, und zwar jeweils. Sie haben 80 Weine aus 12 Vintages von 1990 bis 2007 und haben die analysiert mit einem Gaschromatographen, das chemische Profil angelegt, und haben sie eine KI da drauf gesetzt. Und diese KI hat dann quasi die Eigenschaften gelernt, hat festgestellt, dass es ein messbares Terroir gibt. Dann haben sie die verbliebenen, haben sie also 7 rausgenommen aus der Gemeinheit, die haben sie nicht mit analysiert, haben die nachträglich analysieren lassen von der AI, und die AI sollte dann, oder die KI sollte dann sagen, welcher Wein das ist, Jahrgang und Chateau. Und hat das mit 100%iger Trefferquote geschafft.
Moment, das habe ich nicht verstanden.
80 Weine analysiert, 72 haben sie in der Analyse gegeben.
Und 8, aber
8 hinterher dann sozusagen blind eingeschenkt der KI und die sollte anhand der Analysewerte dann sagen, welcher Wein das sein könnte. Die hatte also vorher nicht die Daten. Die hatte jetzt quasi 72 Datensätze von diesen Weinen aus den Chateaus und aus den Jahrgängen. Und dann hat man ihr noch 8 fehlende gegeben und dann hat sie tatsächlich anhand der Analyse gesagt, das müsste jetzt dieses Chateau aus diesem Jahr sein.
Wie trinkt eine KI Wein?
Gaschromatograph.
Okay.
Aber genau das ist das, was sie dann erzählt haben, dass sie das also so gemacht haben. Und die verbliebenen 7 Weine, sorry, nicht 8, haben sie dann in verschiedenen Varianten da auch eingebaut in irgendwelchen Flights und haben dann 100% der Zeit, 100% der Fälle hat die AI immer gesagt, das ist jetzt der und der Wein. Außerdem hat die KI ständig gesagt, ob linkes oder rechtes Ufer und war auch da 100% richtig und so weiter und so weiter. The fact that we could perfectly identify estates independently of vintages suggests that the estates we have analyzed here have distinct identities, sagt die Study, das kann ich zitieren, das ist aber die öffentlich zugängliche Studie. While wine experts believe that some Bordeaux estates have indeed distinct profiles, this is to our knowledge the first time that this is demonstrated with a purely chemical analysis of Bordeaux wines. Und danach haben sie dann noch ein bisschen sich drüber lustig gemacht und haben gesagt, diese 7 blind, ob das wohl menschliche Verkoster auch könnten, das müsste, wäre interessant, das mal auszuprobieren. Ist natürlich Quatsch, sie wissen genau, dass das nicht funktioniert. Jeder Klar. Verkoster weiß, dass das nicht funktioniert. Und dann kommt also vom Autoren noch ein längeres öffentliches Nachdenken darüber, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat. Der Autor ist natürlich ein Wine-Enthusiast-Autor. Was das für die Zukunft der Weinkritik und der Sommelerie und so weiter zu bedeuten hat. Und das Ganze ist am 13. Dezember 2023 veröffentlicht worden. Wie gesagt, ich lege den Link drunter. Und das ist keine Kritik an der Geschichte von dem Kollegen. Das hat er nett geschrieben, hat er wirklich gut gemacht. Ich habe nur festgestellt, wenn man alle Folgen Blindflug gehört hat und sich so ein bisschen, sag mal, gemerkt hat, was wir so besprochen haben, dann ist man total verdorben. Dann erregt,
völlig.
Dann erregt diese Geschichte vor allem eins totalen Spott. Und dann denke ich, was für eine Schmalspurwissenschaft, was für Vollidioten. Das hat nun wirklich überhaupt keinen Wert, was sie da gemacht haben.
Hundertprozentig.
Die Frage ist, ob unsere Hörer auch so denken. Denn wir müssen das mal der Reihe nach. Also ich wollte einfach mal so ein paar Gedanken dazu teilen. Das Erste, was ich krass finde, ist, wir haben erzählt, das haben wir aber nur aus zweiter Hand erzählt, weil die Originalaussagen stammen aus einem anderen Podcast, nämlich aus einem Weinverstehen-Podcast von Daniel, der Florian Lauer interviewt hatte, der erzählt hat, dass er in seiner Diplomarbeit oder weiß gar nicht, Bachelor, Doktor, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er an einem chemischen Institut eine Abschlussarbeit gemacht und da haben die auch solche Analysen gemacht. Mhm. Die haben Gaschromatographen genommen und haben Weine analysiert und haben festgestellt, man kann bestimmte Eigenschaften tatsächlich finden, weil bestimmte Inhaltsstoffe immer nur auftauchen in bestimmten Wein. Aber, und das ist die entscheidende Aussage, die damals da drin war und über die wir gesprochen haben, leider gibt es keine gaschromatographischen Profile von Schiefer, Lehm, Kalkmergel oder Buntsandstein, sondern es gibt solche Eigenschaften für 47 Grad Hangneigung, für Südexposition, Ostexposition, für 200 Höhenmeter, für 10 Meter vom Fluss entfernt oder 70 Meter vom Fluss entfernt. Vor allem Sonneneinstrahlung und andere klimatische Bedingungen werden da erfasst. Der Boden und das, was ganz primär als Terroir begriffen wird, leider überhaupt nicht. Man kann nicht mal Schiefer von Buntsandstein unterscheiden dann mit einem Gaschromatographen. Deswegen ist wahrscheinlich auch nie genau weiter geforscht worden. Aber was die Forscher hier genommen haben?
Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen über den Einfluss von Hefen auf die Bildung von Weinaromatik und so. Mhm. Und dass das auch so einen großen Einfluss hat. Der große Streit, Reinzuchthefe gegen Spontangärung mit kellereigenen Hefen und so weiter und so fort. Das passt da ja auch total gut. Es wäre ja logisch, wenn ich ein Weingut habe, was viel mit kellereigenen Hefen arbeitet oder viel Spontangärung, dass ich dann ein Geschmacksprofil erreiche, was auch der Gaschromatograph erkennt, oder?
Natürlich, klar. Ja. Vollkommen. Also gibt 1000 mögliche Ursachen, aber Tatsache, also leider Schiefer versus Kalk,
das ist leider, raus.
Das ist durch. Aber das Erste ist schon mal, also die Tatsache, dass man bei wiederkehrenden Parametern wiederkehrende Inhaltsstoffe mit einem Gaschromatographen identifizieren kann, ist, was weiß ich, 20, ich möchte jetzt den Herrn Lauer nicht älter machen, als er ist, aber da dieses Podcast schon 5 Jahre alt ist und der da auch schon sagte, das ist, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, das ist eine uralte, eine olle Kamelle. Eine zweite Geschichte, der hat verkostet. Also dazu müsste man erstmal feststellen, ob die Aromastoffe, die da drin sind, eigentlich in einer Konzentration drin sind, bei der man sie schon schmecken kann. Mhm. Ein Gaschromatograph sagt dir, wie viel da drin ist. Also der sagt dir nicht nur, was drin ist, sondern auch, wie viel. Also du kannst durchaus eine Gewichtsbestimmung machen, aber du müsstest erstmal nochmal eine dicke Datenbank hinten anhängen, die dir sagt, welche Aromastoffe eigentlich ab wann bei Menschen entsprechend ankommen als Geschmack. Dann auch Kombinationen von verschiedenen Aromastoffen, die sich dann wieder beeinflussen. Oder unser Lieblingsbeispiel, natürlich 4 MMP bis 23 bis 25 Nanogramm pro Liter riecht es nach Johannisbeere, darüber nach Katzenpipi. Müsstest du also ziemlich genau wissen, bevor du irgendwie großartig rumtönst, der riecht nach, solltest du vielleicht mal gucken, wie viel genau ist. Und dann hast du auch noch das Problem, haben wir auch drüber gesprochen, wie gesagt, lauter Dinge, die wir alle so besprochen haben. Damals immer mit vielen Quellen, heute lassen wir die Quellen mal weg. Ich meine, viele haben es ja eh gehört. Die Geschichte mit dem Androstenon, dass insgesamt 50% der Menschen auf der Welt gar nicht riechen, 30% nicht riechen. Für 50% riecht es nach Bahnhofsklo und für 10% nach Blumenladen. Ja, also was soll dir denn die KI jetzt sagen, wie der Wein riecht? Also müsste sie dich erstmal genau entsprechend analysieren. Kann sie natürlich auch nicht. Dazu müsste sie dir irgendwelche Weine zu trinken geben. Aber das, genau das willst du ja vermeiden. Du willst ja nicht trinken, du willst ja, dass die KI dir das sagt. Und was mich besonders geärgert hat, das ist dieser KI-Quatsch. Also du hast bis zu 20.000 Inhaltsstoffe da irgendwie identifiziert, so habe ich das gelesen, so steht es da, glaube ich, drin, wobei Aromastoffe Wein ja nur bis zu 400 enthält, das muss man auch immer noch mal sehen. Aber am Ende hast du einen Datensatz, in der Zeile steht die Nummer deines Spektrums, ja, das ist ja wie so eine Spektralanalyse, da steht die Frequenz, auf der du das sozusagen gemessen hast und in der Spalte steht 0 oder 1, das heißt, ist da oder ist nicht da, es könnte auch eine Konzentration drin stehen, ist völlig egal, auf jeden Fall steht, hast du oder hast du nicht. Und wozu brauche ich denn jetzt eine KI, um das zu sortieren? Mit Verlaub, das kann ein 14-jähriger Schülerpraktikant, am ersten Nachmittag bringe ich ihm Excel bei und am zweiten Tag macht er diese ganzen Auswertungen, die da gemacht haben und die haben sich eine Woche lang mit einer KI rumgeschlagen. Das finde ich auch immer so völlig, völlig unsinnig, weil was die natürlich gemacht haben, ist, die haben dann eine Sortierung gemacht und haben erstmal nach Präsenz geforscht von Inhaltsstoffen, die nur in einem Chateau vorkommen und dann nach Präsenzen, die nur in einem Jahrgang vorkommen. Und dann hast du alles, was du brauchst, dann fängst du an zu sortieren und dann kannst du natürlich die entsprechenden 7 einfach zuordnen. Du brauchst schon mehr als einen Stoff, weil es kann ja auch mal irgendwie aus Zufall dann in einem mal nicht drin sein oder so was. Aber im Wesentlichen ist es also nur ganz einfach ein bisschen hin und her sortieren und dann hast du die entsprechend zugeordnet. Mit Verkosten, finde ich, hat das überhaupt nichts zu tun. Und dann wird über die Frage geredet, ja, kann man sich dann auf andere Dinge konzentrieren eventuell, wenn der perfekt verkostet und so. Also erstmal ist ja sowieso dieses Raten, was ist es, ist ja nur ein geringster Teil des Verkostens. Und ich frage mich halt, wie so eine KI beispielsweise die Aufgabe übernimmt, einen Pinot zu verkosten und zu sagen, der gefällt meiner Frau.
Genau. Oh, letzte Woche, da habe ich Okraschoten total abgefahren gegessen. Mhm. Da hätte der gut zugepasst.
Sowas, genau. Das macht dann die KI. Mhm. Wie? Kein Stück. Ne? Weil es ist natürlich, klar, die KI weiß ja noch nicht mal, was ich denn jetzt schmecke. Also wenn die KI immer alles aufzählt, was da drin ist, dann weißt du eines, niemand schmeckt das, weil wir sind alle partiell geruchsblind. Ein, zwei Sachen sind bei jedem Wein dabei, die du schmeckst und ich nicht und umgekehrt. Und wenn der alles aufzählt, was da ist, ist mir eines, er ist der Einzige, der das so schmeckt. Alle anderen schmecken irgendwas weniger.
Ja.
Also das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Und dann habe ich jetzt gerade eine Geschichte entwickelt, wo ich auch da an diese Geschichte denken musste. Ich habe mit Wilhelm Weil ein bisschen gesprochen, weil ich gerade eine Geschichte schreibe über seinen neuen Wein, den er jetzt am Place de Bordeaux launcht am 4. April, den Monte Nostrum.
Ist der bei der Versteigerung auch gewesen?
Ja, bei der Versteigerung ist, werden es so machen, die werden die Eintel über den Place Bordeaux und die Magnums über die Versteigerung machen. Und dann immer ein Jahr danach. Also jetzt kommt der 22er, kommt jetzt am 4. April über den Place Bordeaux weltweit und das waren die 21er Magnums, die sie versteigert haben. Es wird dann immer im Nachgang werden dann die. Das heißt, den 21er gibt es als Eintel nicht. Dann haben wir darüber gesprochen, wo denn jetzt die Trauben herkommen und so. Wenn ihr das hier hört, dann ist die Geschichte wahrscheinlich schon live. Die kommen aus der Kietricher Wasseroos und die kommen nicht aus dem Griffenberg. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum und wieso und weshalb. Ja, der Grand Cru-Gedanke ist bei uns immer noch am wichtigsten. Wir würden halt nichts rausnehmen aus dem Griffenberg. Wir haben einmal was rausgenommen aus dem Griffenberg und das war für den
Monte Vacano.
Und dann sagte er, das waren in der Spitze mal 5%. Also es war auch nicht in jedem Jahr 5%. In der Spitze waren das mal 5% da drin. Das haben wir rausgenommen wegen dieser Familiengeschichte und so weiter. Das Ding. Und dann sagt er, und dann muss man ja um eins sagen, wenn man sich anguckt, wo diese Monte Vacano-Parzelle liegt, der hat so einen kleinen Knick nach hinten raus, nach Westen, bevor er in den Turmberg übergeht. Und da genau in diesem Knick liegt diese Parzelle. Die hat die stärkste Ostexposition im ganzen Gräfenberg. Das ist in dem Sinne die untypischste Parzelle eigentlich sowieso. Mhm. Und da muss ich an diese Geschichte denken. Als sie den rausgenommen haben, da sind gleich 15 Linien aus dem Gaschromatographen gefallen sozusagen. Ja? Weil Ostexposition gibt wieder irgendwas, was du nachweisen kannst. Und was macht die KI denn jetzt? Ja, die KI lebt natürlich jetzt auch davon, dass man hier Bordeaux hat mit Cuvée, wo alles irgendwie immer drin ist und so weiter. Aber da würde die KI natürlich sagen, ja, das kann kein Gräfenberg sein. Da fehlt ja hier die Linie 47. Und ich probiere das und sage, klar, ist ganz klassischer Gräfenberg unter Umständen. Also natürlich in einem engeren Kontext, wenn es meinetwegen um die Frage Gräfenberg versus Turmberg versus Klosterberg geht. Also die drei Krüs von Weib. Dann würde ich sagen, das ist ein Gräfenberg. Und die KI sagt, kann nicht sein, hier meine Linien fehlen. Und dann kommt die Auflösung Edge Badge seit 2018. Hast du die Linien nicht mehr, weil es gibt den Monte Vulcano. Insofern sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen. Aber ich fand es halt eigentlich nicht schlimm, dass der Kollege, der die Geschichte geschrieben hat, das so gemacht hat, sondern dass sich echt diese Forscher nicht entblöden mit 20 Jahre altem Wissen über Gaschromatographen und den, ja, und dann so einer KI-Geschichte, wo du so denkst, so, hey, das kann jeder praktisch mit Excel schneller, aber sie brauchen halt alle ihre Exzellenzinitiativen für KI, ja. Ja, weil die Minister fahren durchs Land, so die Potemkinschen Dörfer werden aufgebaut, so hier unsere Uni jetzt auch und sogar Wein und so, und das gibt dann vielleicht weltweit einen kleinen Artikel. Und wenn man Blindflughörer ist, also ich freue mich über eure Kommentare, ob euch das auch schon beim Erzählen irgendwie bei dem einen oder anderen getriggert hat. Wir könnten das noch viel schlimmer niedermachen. Wir haben noch viel mehr Details irgendwie dieser unsäglichen Studie in verschiedenen Folgen des Blindflugs gehabt. Aber ob ihr eigentlich mittlerweile auch so durchs Leben geht, dass ihr immer so ein bisschen leicht miesepretig, nein, das ist alles ganz anders.
Das glaubt ihr doch nicht. Das glaubt ihr doch nicht wirklich.
Nee. So, zwei Weine.
Zwei Weine. Die Nase ist ähnlich, aber unterschiedlich. Ich finde, beide haben einen deutlichen Apfelfruchtton. Und in meinem linken, das ist dann Wein 1, ist das für mich viel mehr Apfelstrudel.
Okay.
Das finde ich süßer. Das ist so eine süße Apfelstrudel. Da sehe ich meine selige Oma, Österreicherin, die Apfelstrudel noch so richtig von Hand ausgezogen hat. Die sehe ich da vor mir, wie sie Apfelstrudel macht und ich mich schon darauf freue, wenn es Apfelstrudel gibt. Insgesamt gefällt mir links besser als rechts. Ich finde links ein bisschen präziser.
Okay.
Ich finde rechts ein bisschen diffuser. Vor allem im Abgang finde ich rechts ein bisschen austrocknender als links. Wenn du mich fragen würdest, was es ist, würde ich sagen, das ist Schaumwein ohne Perlage.
Spannend.
Das ist meine Assoziation dazu. Ich bin da ganz nah an Schaumwein. Ohne dass Perlage mit drin ist. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig in der Rebsortenzuordnung. Bin aber schon, also es könnte schon was Burgundisches sein. Es kann aber auch Riesling sein. Es ist extrem leicht, es hat nicht viel Alkohol. Ob ich jetzt eine ganze Flasche davon trinken wollen würde, weiß ich nicht.
Gut.
Das ist links vielleicht.
Okay.
Den ersten finde ich besser als den rechten.
Gut, interessant. Ich finde es andersrum. Ich finde rechts ein bisschen spannender. Mhm. Ja, er ist jetzt ein bisschen offen eine Weile. Ich habe ihn heute Mittag aufgemacht, um zu probieren, ob er überhaupt noch gut ist. Seitdem hat er sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ich finde trotzdem Glas 2 immer noch so ein bisschen aufregender. Mhm. Du hast recht, er ist nach hinten raus so ein ganz bisschen adstringierend. Ich finde das aber nicht austrocknend. Ich finde das sehr aufregend. Ich finde das sehr eine schöne, feine Phenolik. So, ich muss mich erstmal bedanken. Zum einen bei Professor Monika Christmann, dass wir das hier machen dürfen. Das ist nämlich ihr Forschungsprojekt. Und zum anderen bei Katrin Puff, die die beiden Flaschen für uns vom Tank abgezogen hat, damit wir die noch verkosten können, bevor die Weine, wie sich das für vernünftige Laborratten gehört, getötet wurden. Nein, es gibt die Weine nicht mehr. Es gibt auch nicht viele Menschen, die das je verkostet haben. Und es gibt keine, die es noch verkosten werden. Ich kann jetzt die Flaschen holen. Das wird mir allerdings ausgesprochen enttäuschend, weil es sind handbeschriftete Flaschen.
Laborflaschen.
Da kannst du mal, ja, kannst du mal die Handschrift von Katrin Puff sehen, aber da ist auch nichts. Rheingau Riesling.
Jo.
Ist für zwei Kontrolle. Wein 2 ist mit Esthan gemacht. Und Esthan sagt dir nichts, richtig?
Nö.
Gut.
Das ist ja ganz jung.
2022.
Ja, alles klar.
Genau. Ich war letztes Jahr im im Weingut und wir haben 20 Tanks durchprobiert, noch ein Löcher, und dann kam irgendwo bei, ah, das musst du auch probieren, hier unser kleiner Feldversuch. Und dann hat Katrin Puff, die önologische Direktorin und stellvertretende Geschäftsführerin von Kloster Eberbach, freundlicherweise auch den Kontakt zu Professor Christmann hergestellt, damit wir da erstens die Erlaubnis kriegen und zweitens, damit die mir erklärt, worum es hier überhaupt geht.
Super.
Das ist ein Geisenheimer Experiment gewesen, vinifiziert in Kloster Eberbach nach Anleitung von Geisenheim. Mhm. Und Estan ist eine Kombination aus 8 pflanzlichen önologischen Tanninen.
Okay.
Extrahiert aus 8 Pflanzen von 3 Kontinenten.
Okay.
Und diese 8 Tannine bilden Schwefel nach. Komplett. Schwefel hat 8 önologisch relevante Eigenschaften und jedes einzelne Tannin bildet eine dieser Eigenschaften nach. Danke auch an Frau Christmann, dass sie mir die nochmal erklärt hat. Und ganz viel Entschuldigung, dass ich den Zettel mittlerweile verschlammt habe. Das hätte ich alle 8 jetzt aufgezählt, aber ich kann mal ganz wichtig sagen, also ich habe ja hier im Podcast immer gesagt, dass Schwefel auch ein Schönungsmittel ist. Da hat sie mir dann sofort gesagt, nein, Herr Buhmann, das stimmt nicht, das ist Quatsch.
Piff, paff.
Weil bei einem Schönungsmittel ist das Konzept so, dass der zu schönende Fehler wird rausgenommen aus dem Wein. Und da der Schwefel drin bleibt mit allem, was da so ist, ist es offiziell kein Schönungsmittel. Aber Schwefel bindet dann ab, geht eine neue Verbindung ein und bleibt drin. Deswegen ist der Fehler zwar weg und der Wein ist schöner, aber er ist nicht geschönt. Geschönt wäre, wenn man das jetzt filtern würde und dann würde diese Kombination irgendwie weggefiltert werden. Das ist aber... Seid mir nicht böse, in meinen Augen eine lässliche Sünde. Ich werde weiterhin den Begriff Schönung so verwenden. Vorher war ein Fehler da, du machst was und danach ist er weg. Auch wenn es eigentlich in diesem Fall hier darum geht, dass zum Beispiel ein bisschen was abgebunden wird. Und auch das Aufhellen ist ein Klärungsmittel dann in dem Sinne. Das stimmt aber tatsächlich. Also es kann abbinden, es kann das Mäuseln beseitigen, es kann aufhellen. Es wirkt antibakteriell, oxidationsschützend, es kann den BSA verhindern, es kann Pipapo und so weiter. Und für jede dieser Eigenschaften haben die sich also ein pflanzliches Tannin gegriffen und das geschafft, das nachzubauen. Es ist ein Unternehmen, das einen Background hat, logischerweise im Big Pharma-Bereich, ist aber Venture Capital. Die haben sein Geld eingesammelt und gesagt, okay, wenn es schief geht, ist Geld weg. Wenn es klappt, dann haben wir unter Umständen die Lizenz zum Gelddrucken. Und haben da jetzt seit Jahren wirklich Millionen verballert, um das hinzukriegen und sind tatsächlich so weit. Es gibt sogar schon 1 oder 2 kommerziell verwertete Weine in Deutschland. Es ist in Deutschland in so einer Testzulassung gewesen. Und jetzt hat Geisenheim eben diese beiden Weine nochmal gemacht. Da ging es jetzt um eine wirklich 0815 Weinbereitung. Riesling 2022 aus Erbacher Lagen, deswegen ein Rheingau-Riesling ohne besondere Geschichten. Es gibt ihn so sowieso nicht. Der mit Estan bereitete Wein musste, da haben die hat Katrin mit der Weinkontrolle gesprochen, wie machen wir das denn? Und die haben gesagt, ihr dürft den verschneiden in einen ganz normalen Wein, wenn ihr sicherstellen könnt, dass diese Charge das Land nicht verlässt. Weil okay. Die Probezulassung gilt nur für Deutschland.
Ja.
Weinkontrolle war sozusagen, hat sozusagen abgesegnet, da dürft ihr das mit reingeben. Gesundheitlich unbedenklich ist das sowieso. Das sind pflanzliche Tannine, das ist ja so total harmlos. Na, wobei, gut, das Gift des Knollenblätterpilzes ist auch pflanzliche. Aber in diesem Fall, also da sind wir längst drüber hinaus. Hier ging es tatsächlich um eine bestimmte Frage, nämlich es ging darum, Lesegut wird geholt. Kleine Mostschwefelung, dann wird vergoren mit Reinzuchthefe, dann gibt es eine Jungweinschwefelung, dann gibt es das Hefelager, dann wird abgezogen, dann vor der Füllung nochmal geschwefelt. So arbeitet man in Eberbach einfach eigentlich nicht. Also es gibt keine Mostschwefelung bei Eberbach in der Regel, außer in ganz besonderen Ausnahmen. Es wird in der Regel spontan vergoren, obwohl die 1,5 Millionen Liter machen, vielleicht nicht der Rosé, aber alle Rieslinge und so weiter. Aber die haben das halt dann genauso gemacht, wie Geisenheim das vorgegeben hat und fertig aus. Das Estan macht den Wein ein bisschen offener. Das war zumindest damals so, als ich ihn vom Tank probiert habe. Das war auch heute Mittag so. Und ich finde es jetzt auch noch, aber du findest es jetzt gerade nicht. Und da geht es jetzt, finde ich, nicht um Recht haben oder nicht. Ich hatte vorhin noch mal mit Katrin Puff telefoniert dazu. Und sie sagte, ja, das ist, das, weil ich sagte, dieses leicht phenolische Schmirgeln und so, ist das nicht auch einfach, weil das ein Tannin ist, was man zugeben sagt. Ja, täuscht dich aber nicht. Diese Schwefelgabe, gerade in der Abfolge, so Jungweinschwefelung und so weiter, das beerdigt die Aromen eine ganze Weile. Also Das macht den Wein, das verschließt den Wein so ein bisschen. Und das scheint beim Estan tatsächlich nicht der Fall zu sein. Du verschließt die Aromen nicht mit diesen Gaben. Das ist sozusagen eine nicht so schöne Nebenwirkung des Schwefels. Wenn das eine Weile reift oder sowas, ist das weg. Dann kannst du das so nicht sagen. Aber im Jungwein sind das so Effekte, die sie da auch am Tank schon beobachtet hat, dass die Weine offener, expressiver sind.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee, dass ich Estan nehme, um den Wein von der Verschlussphase zu befreien.
Richtig? Nee, du nimmst Estan, um das da tatsächlich giftige Schwefel aus dem Wein zu halten. Das ist einfach das Ersatzprodukt.
Okay, alles klar.
Das gibt es in Bio-Qualität.
Du hast
ein biopflanzliches Produkt, gegen das es keine Unverträglichkeiten gibt. Und du hast die ewige Diskussion, warum man denn einen Stoff in Wein reintut, mit dem man sonst Ameisen vergiftet. Die hast du dann einfach nicht mehr. Mhm. Das ist der erste und wichtigste Teil.
Grund. Okay.
Es gibt gerade wieder eine neue Studie darüber, dass schwefelfreie Weine nicht weniger Kopfschmerzen machen als Weine mit Schwefel. Schwefel macht keine Kopfschmerzen. Schwefel ist kein Allergen. Die ganze Deklaration von Schwefel am Wein findet statt, weil es ein Konservierungsstoff ist, nicht weil es ein Allergen ist. Und man muss unterscheiden, der Unterschied zwischen Allergenen, ich bin jetzt kein Mediziner, um Gottes Willen bitte kein medizinischer Vortrag von mir, aber so hat man es mir erklärt, der Unterschied zwischen dem Allergen und einem Stoff mit Unverträglichkeit ist, der die Unverträglichkeit ist abhängig von der Menge. Mhm. Beim Allergen anaphylaktischer Schock, 3 Moleküle Erdnüsse, fällt das Kind tot um. Es hat es schon gegeben. Ist natürlich nicht bei jeder Allergie so, aber die Allergie ist zunächst mal durch die Präsenz des Allergens, unabhängig davon, wie viel. Es gibt dann sicherlich auch noch Zusammenhänge mit Menge und so, aber erstmal generell die Präsenz, während bei der Unverträglichkeit es einfach so ist, wenn homöopathische Mengen da sind, dann passiert auch nichts. Und Schwefel ist kein Allergen, aber Schwefel ist ein Stoff, gegen den relativ viele Menschen Unverträglichkeiten haben. Kopfschmerzen gehören gar nicht unbedingt so sehr dazu. Das sind dann eher die Histamine, die Kopfschmerzen hervorrufen. Aber es ist halt eben auch Bestandteil von Ameisengift und allen möglichen anderen Dingen. Und deswegen gibt es eben Leute, die sagen, soll man nicht. In der Naturweinszene gibt es natürlich jetzt völlig neue Diskussionen geben, weil in der Naturweinszene gibt es ja eine Gruppe, oder was wir schon mal so besprochen haben hier im Podcast, es gibt eine Gruppe, die sagt, Naturwein ist halt immer nur komplett ungeschwefelt. Sobald du Schwefel reintust, ist es einfach was, hast du einfach was reingetan.
Ja.
Und es gibt Leute, die sagen, es geht gar nicht so sehr darum, dass du etwas reintust, sondern es geht darum, dass Schwefel eben diese schönen, es ist ja kein Schönungsmittel, habe ich ja jetzt gelernt, dass du ganz wesentliche Probleme der Naturweinbereitung, Mäuseln, Diacetyl und so weiter, mit Schwefel ganz gut abbinden kannst. Nicht schönen, sondern abbinden. Und auch wenn die dann so dunkel geworden sind, werden sie ein bisschen heller und so. Das hängt aber teilweise davon ab, wann du den Schwefel gibst, weswegen die Naturweinszene sagt, du sollst nur beim Füllen schwefeln. Das kann aber niemand kontrollieren. Man kann einem Wein weder sensorisch noch irgendwie analytisch, ja, du hältst jetzt den ganzen Schrauber in der Hand. Genau deswegen machen wir das heute. Eigentlich wollte ich das schon früher gemacht haben. Katrin hat die Dinger wirklich vom Tank gezogen und dann einen Schrauber drauf und der ist nicht angerollt, weil das nicht mit einer Füllmaschine gefüllt ist, sondern weil sie einfach nur so zuge. Und die liegen jetzt seit 5 Monaten in meinem Schrank, weil eigentlich wollte ich das hier natürlich mit Olli machen, so ein typisches Wissenschaftsthema, aber Olli kommt ja irgendwie nicht unter seinem Schreibtisch raus im Moment. Und
deswegen muss es auch weg, bevor
die jetzt kaputt sind, weil man kann nicht mehr nachfüllen, weil es ja jetzt irgendwo in einem anonymen Eberbacher Riesling irgendwo in der Republik verstaut, das Zeug. Und wo waren wir jetzt? Achso, genau. Und jetzt kannst du natürlich, und das ist das Interessante für diejenigen, die jetzt Schwefel ablehnen mit der Begründung, naja, da kannst du so schummeln, ne? Weil bindest du halt ab, sagst, ich habe erst bei der Füllung, aber hast in Wirklichkeit schon früher, oder weil du hattest ein Mäuseln, hast du mal schnell nach der Gärung ein bisschen geschwefelt, die Jungweinschwefelung gemacht. Das kannst du natürlich jetzt ändern, indem du theoretisch mit den Estan-Leuten sagst, dann lass uns doch ein Präparat machen, indem wir nur die 3 Tannine nehmen, die Eigenschaften haben, die für die Naturweinszene eben dieses Antioxidative, dieses Antibakterielle, wenn du denn in die Füllung gehst, dass du nur diese Effekte, die du bei der Füllung erzielen willst, durch dieses Subset von Tanninen abbildest und dann hast du tatsächlich ein Produkt, wo du sagen kannst, okay, das nützt auch nur nach der Füllung. Das kannst du nach der Gärung auf dein Jungwein schütten, passiert nichts. Das hilft dir nicht. Ne? Mhm. Also, und dann wäre die ganze Geschichte natürlich geschält. Problem ist es, Big Pharma, Big Money, patentgeschützt. Mhm. Das ist für die Szene wieder nicht so klasse, aber es wäre halt wirklich dann ein rein pflanzliches Mittel und auch noch in Bio-Qualität. Deswegen, wenn das dann tatsächlich fertig ist, wird es uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen. Denn auch gerade die Bios zum Beispiel, ne? Weil Schwefel in Bioqualität ist ein bisschen komisch. Ja? Mein Ameisengift hat Bioqualität.
Ja, klar.
Das heißt, da könntest du dann wirklich sagen, naja gut, hier hast du pflanzliche Stoffe. Deswegen finde ich super spannend, was da passieren wird.
Das ist sehr spannend.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.